Deutschlandfunk, Europa heute.
Ankündigung und Vollzug. In der russischen Politik kann das eine dem anderen ziemlich schnell folgen. Ende vergangener Woche wurde angekündigt, dass die Regierung abgelöst und die Verfassung geändert werde. Die erneuerte Regierung steht und die Verfassungsänderung ist auch auf dem Weg. Gestern beriet in erster Lesung die Duma, also das Parlament, darüber. Über beides möchte ich jetzt mit unserem Korrespondenten Thilko Gries in Moskau sprechen. Herr Gries, zunächst mal zur Verfassungsreform. Da beeindruckt ja erstmal die Geschwindigkeit, mit der diese jetzt über die politische Bühne gehen soll. Ist das eine pure Machtdemonstration des Präsidenten Putin oder steckt mehr dahinter?
Es ist sicherlich eine Überrumpelungstaktik der Moskauer Elite. Soweit wir von außen wissen, wussten auch die Minister nichts davon, dass ihre Regierung dann abgelöst wird und auch von den Verfassungsveränderungen, die jetzt in Rede stehen. Und wir beobachten hier die Funktionsweise eines gut geölten Autoritarismus, wo alles nach Plan abläuft. Es gibt natürlich Ziele, die ausgegeben werden. Das verläuft ohne öffentliche Debatte im Wesentlichen und sehr, sehr schnell. Sie haben es gesagt, zwischen der Ankündigung durch Putin, was nun in der Verfassung verändert werden soll, und der ersten Lesung im Parlament verging gerade einmal eine Woche.
Apropos Parlament, welche Rolle spielt dieses denn bei der Reform?
Das Parlament spielt eine zustimmende, abnickende Rolle. Die Lesung gestern, Sie haben sie erwähnt, in der Staatsduma verlief so, wie man es erwarten kann, in einem Parlament, in dem die Kreml-Partei Einiges Russland die absolute Mehrheit hat und die übrigen drei Fraktionen zur sogenannten Systemopposition gehören. Es gab bei der Abstimmung ausschließlich Ja-Stimmen, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen und die Debatte war außerordentlich langweilig, kann man sagen. So ähnlich wird es, denke ich, auch ablaufen bei der zweiten und dritten Lesung. Dieses Parlament ist kein Parlament, wie wir es uns vorstellen, als ein Ort der Debatte, sondern lediglich ein Schauparlament, in dem sich der Machtapparat die Zustimmung holt durch ein Gremium, das scheinbar demokratisch legitimiert ist.
Jetzt gibt es ja auch Pläne für eine Volksabstimmung. Was ist denn davon zu halten?
Diese Pläne gibt es und sie sind sehr unkonkret und sehr, sehr nebulös. Diese Volksabstimmung, so wird zurzeit spekuliert, soll bis Ende April stattfinden, also noch vor den Mai-Feiertagen in diesem Jahr 75. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg. Das alles ist auch noch einmal Beleg für ein hohes Tempo, aber es ist unklar, welche Frage denn eigentlich gestellt wird und was dort genau zur Abstimmung gestellt wird. Und darüber hinaus ist auch unklar, welche Relevanz hat es denn eigentlich, denn vorher soll ja noch die Staatsduma über das gesamte Gesetzespaket die Verfassungsänderungen abstimmen, auch der Föderationsrat, auch die regionalen Parlamente und vermutlich wird auch die Unterschrift des Präsidenten dann bereits darunter stehen. Also welche Relevanz hat es dann noch, das Volk zu befragen?
Hier also noch viel Unklarheit. Kommen wir mal zur neuen Regierung. Im Außen- und Verteidigungsministerium gab es ja keine Umbesetzung, wohl aber bei anderen Schlüsselposten, Gesundheit, Bildung oder eben auch Wirtschaft. Was lässt sich über die neuen Ministerinnen und Minister sagen?
Die Umbesetzungen oder die Neubesetzungen in der Tat treffen vor allem den sozioökonomischen Bereich, also etwa auch die Minister für digitale Entwicklung, für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Kultur. Das sind, wenn man die Kultur mal herausrechnet, sind das im Wesentlichen die Lebensbereiche, die tatsächlich den Russinnen und Russen in ihrem alltäglichen Leben am nächsten sind. Es geht sicherlich darum, dass die sogenannten nationalen Projekte, das sind Vorhaben, das sind Ziele, die der Präsident ausgegeben hat, schon vor fast zwei Jahren, bei denen bislang in der Umsetzung sehr wenig passiert ist, sehr wenig spürbar passiert ist, was dazu führt, dass die Wirtschaft stagniert, die Einkommen real sinken, die Chancen für junge Menschen auch sinken, dass sich dort etwas ändern soll, möglicherweise mit sehr viel Steuergeld, das nun eingesetzt werden soll und effizienter eingesetzt werden soll. Natürlich bleibt es bei korrupten Systemen und bei korrupten Schemata, daran besteht überhaupt kein Zweifel, aber es wird viel Hoffnung daran geknüpft, offenbar an diese neuen Köpfe.
Sie haben es gerade schon erwähnt, die Opposition sieht ja jetzt auch die neuen Köpfe als Fehlbesetzung und das Stichwort Korruption steht hier auch im Raum bei einigen Kandidaten. Was ist davon zu halten?
Ja, es gibt die ersten Berichte über den Premierminister zum Beispiel, Michael Mishustin, der 5 sehr teure Häuser in einer sehr teuren Gegend besitzen soll, gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinem Sohn. Das Gehalt, das er gehabt haben soll als Leiter der Steuerbehörde, reicht nicht, um all diese Immobilien zu erwerben. Wo hat er also das Geld her? Ich bin ziemlich sicher, dass sich die einschlägigen Rechercheure da auf die Suche machen werden. Ähnliche Berichte gibt es über Einkünfte, die häufig dann auch die Ehefrauen betreffen, was den einen Vizepremier betrifft oder auch den Sportminister. Das sind Leute, die kommen aus diesem System, sind dort herangewachsen, haben dort Karriere gemacht. Das geht kaum, wenn man ein ganz ehrlicher Mensch bleibt. Manch einer wird dafür gesorgt haben, dass sein Einkommen auf die eine oder andere Weise über das reguläre Maß hinaus angewachsen ist.